Thema mitgebracht. Ich hab ja vor ein paar Wochen schon mal darüber geredet, im Frieden Entscheidungen zu treffen und habe das dann auch bezogen auch auf eine bevorstehende Wahl. Und es soll heute gehen um tatsächlich Themen, die mit der Regierung zu tun haben, aber es ist keine politische Botschaft in dem Sinne. Ich werde keine Wahlempfehlung, keine Parteibetrachtung, keine Politikrichtungsanweisung meinerseits oder irgendwelche politischen Themen oder Thesen überhaupt angucken. Es ist zwar ein Thema, was mit Politik ganz viel zu tun hat, aber nicht politisch ist. Es geht darum, wie unser Herr Jesus Einfluss bekommen kann in der Regierung unseres Landes, was wir an Verheißungen dazu lesen im Wort Gottes und was dadurch passieren kann. Und ich meine, über dieses ganze Thema allgemein, auch wir als Christen leben in einem Staat und so weiter, unser Verhältnis dazu, da könnte man ganz viel drüber erzählen und ich musste mein Skript auch von 16 Seiten dann auch mal reduzieren, weil ich dachte mir, ich muss jetzt nicht jede Bibelstelle raushauen, die es zu dem Thema Politik und Obrigkeiten gibt, nennen. Aber ich möchte den Fokus darauf legen, was der Herr tut und wie der Herr wirken kann als die absolut oberste Obrigkeit. Versteht ihr, wie ich meine? Er ist der Herr der Herren. Er ist der König aller Könige. Amen, genau. Hat der gerade noch die Aufnahme gestartet, oder? Als er gerade gegangen ist. Perfekt. Und interessant ist, wir haben ja gerade über den Namen Gottes gesprochen, da müsste irgendwo so eine Uhr laufen und so an so eine Zeitangabe stehen. Also vergeht die Zeit oder vergeht sie nicht? Doch, das sieht gut aus. Das sieht, glaube ich, gut aus.
Ja, da oben.
Ja, da ist eine Zeit. Okay, das heißt, wir haben Zeit. Und das Interessante ist, wir haben über den Namen Gottes gesprochen und der Name Herr, also der bei uns im Deutschen mit H-E-R-R in Großbuchstaben in den meisten deutschen Übersetzungen, allen, die ich kenne, soweit wiedergegeben wird, der steht auch ganz schön oft in der Bibel. Ich habe es in meiner Konkordanz ca. 6000 Mal gefunden, in der Schlachter 2000 im Alten Testament. Laut Internet ist es so Richtung 6800 Mal, also es sind auf jeden Fall einige tausend Mal, wo das Wort Herr, also in Bezug auf Gott, nicht irgendwie andere Herren, sondern in Bezug auf Gott, geschrieben steht im Alten Testament. Und obwohl das so oft in der Bibel steht, gibt es trotzdem zwei biblische Bücher, in denen dieses Herr, dieser Name Gottes, gar nicht vorkommt. In Ruth kommt er vor tatsächlich und in Esther nicht, genau. Das andere Buch, wo es nicht vorkommt, ist im Buch Prediger. Interessant, also Prediger, so als ich noch Laie war, dachte ich, da müsste es am meisten vorkommen. Das ist ja aber im Buch Prediger kommt stattdessen 40 Mal etwa das Wort Gott vor, womit der Herr gemeint ist. Im Buch Esther kommt weder der Begriff Gott vor, noch der Name Gottes Herr, aber, also rein vom Schreibstil her, sag ich mal. Aber von dem, was wir in dem Buch lesen, von dem, was passiert, kommt Gott ganz gewaltig vor. Ja, sein Wirken, ich finde, es ist ein spannendes Buch, also von Anfang bis Ende lohnt sich durchzulesen. Und wir möchten daran ein paar Dinge anschauen, weil in diesem Buch passiert ganz viel auf Regierungsebene, auf Gesetzesebene, verändern sich Dinge nach dem Willen Gottes. Und das ist was, wonach ich mich sehne, auch in unserem Land. Und deswegen möchte ich mir das zusammen mit euch anschauen. Wie gesagt, Fokus auf das, was Gott tut. Auch wir haben natürlich einen gewissen Teil, den wir ausführen sollen, aber Fokus auf Gottes Möglichkeiten. Wie es auch heißt in Daniel 2, Vers 21, er ist, der die Zeiten und Verhältnisse wechseln lässt, der Könige absetzt und Könige einsetzt. Und deswegen auch das Erste, was in Esther so passiert und relevant ist, ist das Einsetzen von Fürsten, von einer Königin, von Menschen in Verantwortung. Und in diesem Fall ist es nicht mal eine Wahl gewesen. Wir stehen ja vor einer Wahl. Aber dort waren die Rahmenbedingungen ja ganz andere. Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler und auch kein Historiker, aber ich glaube, es ist dann eine Monarchie, wenn es ein König an der Macht ist. Schon, oder? Ja, ich glaube, so weit habe ich noch aufgepasst damals. Schulzeit, das ist lange, lange ist es her. Und also sie hatten gar nicht, da gab es gar keine Wahlen oder so, wo man jetzt hätte sagen können, hey, ich würde gerne, dass die Esther da und da hinkommt und der Mordechai das und das machen kann. Aber das war Gott doch egal, ob es Wahlen gibt, ob es eine Demokratie ist, ob es eine Monarchie ist, Gott kann wirken. Er hat alle Möglichkeiten. Und für mich ist das erste Wunder deswegen, was passiert ist, dass der Mordechai, um den es auch viel in dem Buch geht, dass der eingesetzt wird, erstmal noch nicht als Fürst und so, das kommt später, aber dass er eine Stellung bekommt am königlichen Hof. Und scheinbar auch nicht die allerschlechteste, also es scheint jetzt nicht den schlimmsten Sklavendienst zu machen zu müssen. An einer Stelle, wo er dann nach seiner Cousine schaut, lesen wir, dass er Tag und Nacht oder dass er alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab ging, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Und also das hört sich für mich so an, wenn er die Freiheit hat, da auch mal spazieren zu gehen am Hof, dass er nicht den allerschlimmsten Sklavendienst wohl zu tun hatte, auch wenn er sicherlich irgendwie eine Art Diener war. Und er, so wie seine Cousine Esther, die waren beide Weggeführte aus Israel. Und bei ihm weiß ich es jetzt nicht genau, aber ich gehe auch mal davon aus, dass er wahrscheinlich nicht mehr viele Angehörige hatte, die mitgekommen sind. Aber er hatte eben diese Gnade bekommen, am königlichen Hof direkt zu dienen. Und benannt ist das Buch aber ja nach der Esther. Ja. Und da vielleicht auch zur Info, ihr eigentlicher Name, den sie von ihren Eltern bekommen hat, ist Hadassah. Vielleicht auch schon mal gehört, es gibt immer noch Leute, die so heißen. Bei Feiert Jesus gibt es eine Sängerin, ist mir mal auf dem Cover aufgefallen, die heißt Hadassah. Habe ich schon mal gelesen, ja, gut. Und Hadassah, das heißt Myrte. Okay, heißt halt Myrte. Und dann haben die Perser, als sie die Leute aus den Provinzen dort, als sie gesehen haben, dass die Esther, und da, ich glaube, das wissen auch die meisten, dass die Esther ja eine schöne Frau war, ein sehr hübsches Mädel, da haben sie gesagt, wir nennen die nicht mehr Esther, wir nennen die nicht mehr Hadassah, sondern wir nennen die Esther. Und interessanterweise, das Wort Esther kommt vom altpersischen Wort Star. Star, was wirklich mit Stern auch übersetzt werden kann. Also, finde ich sehr interessant. Also das war damals schon so, da waren die gut aussehenden Leute, da wusste man, das wird ein Star. Also interessant, ob das jetzt so die Herleitung ist, also wahrscheinlich geht es da eher um irgendwelche Göttlichkeiten und Sterne und so, aber fand ich irgendwie lustig, dass es von Esther von Star kommt. Und naja, also und sie jedenfalls, bei ihr waren die Eltern, das steht konkret auch geschrieben, ihre Eltern waren gestorben und sie wurde von ihrem Cousin, dem Mordechai, aufgezogen oder erzogen. Wir sollen niemanden aufziehen, aber sie wurde erzogen. Und dann war es kurz gesagt so, ich werde nämlich die Geschichte, ich kann die nicht ins Detail alles erklären, das ist kompliziert. Aber es war kurz gesagt so, dass der König Ahasveros, der dort geherrscht hat, hat Party gemacht. 180, beziehungsweise ich lese eigentlich raus, 187 Tage lang. Wo ich mir auch denke, okay, also wie lange, also das hört sich einfach nicht gesund an, aber egal. Und am Ende dieser Tage hätte die Königin Vashti kommen sollen, um ihre Schönheit zu zeigen, was auch immer das heißt. Sie wollte nicht, wurde abgesetzt und eine neue Königin musste gefunden werden. Und dann hat man eben aus den ganzen 127 Provinzen des Königs, hat man dann alle hübschen Fräuleins zusammengeholt und auch die Hadassah war da, oder die Esther, war da mit dabei. Und wie wir kürzlich auch gehört hatten, Esther ist auch oder so eine Frau, die fand Gunst in den Augen von dem Hegai, dem Hüter des Hauses der Frauen. Stellenbeschreibung, okay, alles klar, aber sie fand Gunst in den Augen von diesem Beamten. Ja? Und also das fand ich interessant, da musste ich an die letzte Predigt gleich denken. Und da hat man eben ihre Schönheit gepflegt mit Öl und so, das fand ich voll kompliziert, habe ich auch nicht verstanden, warum man das alles macht. Und ihr genügend Speise gegeben, damit sie schön wird, interessante Formulierung, so sagt es Luther. Jedenfalls, rum und um, sie wurde Königin. Preis den Herrn. Also eigentlich, so sie war aus einem besetzten Volk, eigentlich, sie war eigentlich ein, von der Stellung her, ein Niemand eigentlich so. Aber Gott hat sie, er hat ihr Gunst bei den richtigen Menschen verschafft und hat auch von vornherein sie gleich schön geschaffen, dass sie da, er wusste ja, wonach der König sich sehnt und so weiter. Und hat das alles so arrangiert, dass sie Königin wurde. Und sie ist dann natürlich eine Schlüsselperson in dieser Geschichte, weil sie dann auf den König direkt Einfluss hat. Und ich glaube, dass es auch heute so sein kann, dass Gott sowohl natürlich, ja, unser Herr Jesus, sowohl natürlich direkt zu Obrigkeiten sprechen kann und direkt sich ihnen offenbaren kann, aber auch, glaube ich, auch durch das Umfeld oder vielleicht sogar auch durch eine Ehefrau, den Ehepartner, dass der Herr da Regierenden auch begegnen kann, zu ihnen sprechen kann. Also ich kenne mich mit Politik an sich jetzt ja nicht so gut aus, auch wenn ich mal im Bundestag war, 2 Stunden beim Schulausflug. Das war mal alle meine Zeit im Bundestag und ich habe auch keine Tendenz, ich weiß nicht, was der Herr will, aber jetzt bleiben wir mal erstmal hier. Also eins nach dem anderen, ich will erstmal hier bleiben, ich habe nichts anderes gehört bisher. Bin mit der Schokolade und so auch zufrieden. Da, wo ich Menschen von Jesus erzählen kann, da bin ich richtig, also passt. Aber deswegen, ich kenne mich mit Politikern nicht so gut aus, aber mit Elektrikern, mit denen kenne ich mich aus. Und ich weiß eine Sache, die kann ich schwarz auf weiß beweisen. Ich darf sie wahrscheinlich, glaube ich, bloß mit Kundennamen und so euch jetzt nicht zeigen. Aber das kann ich mathematisch nachweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Elektrikern, für die nicht gebetet wurde, und den Elektrikern, für die und für deren Ehen ihr Außendienstmitarbeiter gebetet hat. Und so ist es nämlich, als der Jahresabschluss gemacht wurde von führenden Elektro-Großhandel in Deutschland, mir dann aufgefallen, dass diese Personengruppe von Elektrikern, ich habe für sie und auch für ihre Ehen, jetzt nicht jeden Tag oder so, aber ab und zu mal, wenn ich dran gedacht habe, mal gebetet, weil ich dachte mir so, also ich habe irgendwie so gedacht, wenn die Ehe gut läuft und der Elektriker im Frieden ist, einfach, das ist einfach auch gut für alles Weitere. Und diese Elektriker hatten eine bessere Auftragslage und haben 20% mehr Material bestellt als der Deutschland-Durchschnitt der Elektriker bei uns. Also wirklich, preis den Herrn, das war, ich weiß nicht, ob das jetzt preis den Herrn erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Art und Weise vom Gebet lag, es lag am Ende vom Tag auf jeden Fall an Gottes Wirken. Aber da passiert was, also wenn da ein guter Einfluss herrscht auf diese Leute und denke genauso auch bei Obrigkeiten. Genau, und wie ging es dann weiter bei Esther, in dem Buch Esther? Jetzt haben wir erst gesagt, schön, die Königin Esther ist eingesetzt als Königin und der Mordechai ist immerhin schon mal am Hof, also schon mal in der richtigen Location. Aber dann wird ein stolzer Mann namens Haman, wird vom König als Fürst eingesetzt, und zwar über alle anderen Fürsten. Und dieser Haman, der war nicht gut drauf. Der war, glaube ich, so einer der stolzesten Menschen, von dem ich jemals gelesen habe. Ist fast schon, also ich finde es fast schon lustig, wenn es nicht so boshaft wäre, wie stolz er ist. Also er ist so stolz, unglaublich. Also und wirklich kein Typ, den man sich jetzt vielleicht wünschen würde als Fürsten. Und vor allem nicht wenn, als Gläubiger, wenn man sagt, dass derjenige da herrschen soll. Aber so war es, der wurde eingesetzt. Und für mich ist es aber ermutigend, dass obwohl jetzt dieser Haman da eingesetzt wird, der gottlos ist, der boshaft ist, der stolz ist, dass für Gott es immer noch Möglichkeit gibt zu wirken. Also und das finde ich gut, dass das hier nicht ein Buch ist, wo alles war einfach und alles war super und ja, wenn es euch bei euch auch so ist, dann habt ihr Glück gehabt. Nein, sondern es gab Schwierigkeiten, es gab auch Leute in der Regierung, die diesen Haman, der schwierig drauf war, aber Gott hat wirken können. Und es war nämlich dann so, dass, das kürze ich jetzt ein bisschen ab, aber dass der Haman wurde eben in diese Stellung gesetzt und es gab einen Befehl, dass jeder sich beugen, verneigen sollte, niederwerfen sollte vor diesem Haman. Haben eigentlich auch alle soweit gemacht, weitestgehend, außer der Mordechai. Der hat das nicht gemacht. Und kurz gesagt, seine Begründung dazu, warum er das nicht gemacht hat, ist, weil er Jude ist. So heißt es in Esther 3, Vers 4, seine Begründung, ob die anerkannt werden würde, denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Also kurz gesagt, verweist er damit darauf, hey, okay, ich bin Jude, ich folge also dem Herrn nach und wahrscheinlich so nach dem Motto, ich bete nur Gott an. Ist auch interessant an einer anderen Stelle, wo Esther vor den König kommt, Esther 5, Vers 2, also da greife ich kurz vor, aber das ist zu dem aktuellen Punkt wichtig. Da heißt es, als nun die Königin oder als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das er in der Hand hatte, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und mir ist da auch aufgefallen, was da steht und was da nicht steht. Was da steht, ist, dass Esther vor dem König stand und dass sie dann auch ihm entgegenging. Aber da steht auch nicht, dass sie sich niedergeworfen hat oder so. Also finde ich auch interessant, sie haben die Obrigkeit nicht angebetet. Trotzdem hatten sie Respekt vor der Obrigkeit. Mordechai hat sogar an einer Stelle hat er vom Bigtan und Teresh, ja, auch so ein Verbrecherduo, Bigtan und Teresh, ja, das hat sich schon so, naja, okay, wenn jetzt jemand Bigtan oder Teresh heißt, kein Front, kein Problem. Aber diese beiden wollten den König Ahasveros um die Ecke legen. Ja. Und das hat aber der Mordechai verhindert. Ne? Das heißt also, der hat schon die Obrigkeit geachtet und so. Ne? Er hat sie bloß nicht angebetet. Das ist gut. Und so heißt es in 1. Petrus 2, Vers 17, finde ich, bringt es gut auf den Punkt. Da heißt es, er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. In dem ganzen Kontext, 1. Petrus 2, da geht es viel um auch Obrigkeit und so. Und ich finde, das fasst ganz gut zusammen. Also er weist jedermann Achtung, heißt es da erstmal. Das heißt also nicht nur den Obrigkeiten, sondern der Kassiererin an der Kasse erweise ich Achtung, genauso wie dem Kanzler an der Kanzel. Ist er an der Kanzel? Also ja, ihr wisst, wie ich meine. Also wir erweisen jedermann erstmal Achtung. Und wir am Ende heißt es auch, ehrt den König, ja, auch da in Ehre zu begegnen. Also ich sag mal, bedeutet für mich nicht unehrwürdig über Regierende zu reden oder wie. Also man kann über alles reden, aber ich benutze keine schlechten Worte, wenn ich jetzt über meine Politiker oder so rede. Egal, ob ich denjenigen oder diejenige mag oder nicht, das soll ehrenvoll geschehen, finde ich. Ja, das lese ich hier raus. Und dann aber schon noch dieser Unterschied, ehrt den König, aber davor heißt es, fürchtet Gott. Also natürlich, habe ich vorher gesagt, oberste Obrigkeit ist der Herr. Da gibt es dann auch nochmal andere Stellen, beispielsweise Römer 13, die ersten Verse, wo es auch geht um unsere Stellung zur Obrigkeit und so. Kann man da auch nochmal nachlesen. Aber auf jeden Fall ist halt klar, in diesem Kontext wird klar, okay, sie ehren den König und so weiter, aber sie vertrauen vor allem natürlich auf Gott und beten nur Gott an. Das Problem ist bloß, dass aufgrund dem, was der Mordechai hier macht, dass er sich nicht verneigt, tut der Haman als boshafter Mann, beschließt, dass er alle Juden umbringen lassen will. Also die Ausrottung vom jüdischen Volk. Und er tut dann 10.000 Silbertalente an den König zahlen, damit er dieses Gesetz erlässt, dass die Juden tatsächlich auch ausgerottet werden sollen. Und in dieser schlimmen Situation, die jetzt ist, also wirklich, dass die Ausrottung vom Volk Gottes bevorsteht, jetzt kommt wirklich der Schlüssel für mich in dem Buch Esther, der Kern, worum es geht und auch der Kern, worum es auch, denke ich, in unserem Land gehen wird, damit Dinge sich verändern, damit Dinge nach dem Willen Gottes geschehen. Als Esther sich eben entschließt, entsprechend auf den König zuzugehen und mit ihm zu sprechen über die ganzen Thematiken, heißt es dann in Esther 4, ab Vers 15, da ließ Esther dem Mordechai antworten, so geh nun hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich, 3 Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Also auch eine mutige Frau hier, ne? Das macht der Geist Gottes. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und sie sagt, auch hier an dieser Stelle steht jetzt nicht das Wort Herr oder das Wort Gott, auch nicht das Wort Gebet, aber ich glaube durchaus, das, was sie hier machen, das Fasten, und ich denke, da war auch Gebet dabei, es steht hier nicht drin, aber ich denke, das war dabei, sie bestürmen Gott in dieser Sache. Sie überlegen nicht selber, was können wir jetzt tun, wie gehen wir jetzt damit um. Sie geben es einfach dem Herrn ab und verlassen sich auf ihn. Und so denke ich auch, wenn ich nicht weiß, ob jetzt hier heute Leute sitzen, die als Esther berufen sind oder als Mordechai, das weiß ich alles nicht, was der Herr vorhat mit dir. Aber eins können wir alle, um auch Gottes Einfluss in die Regierung zu kriegen, wir können beten. Wir können beten. Weil wir wissen, ein König, das finde ich interessant, wenn man sich überlegt, dass das ein König war, der das gesagt hat. Ein König hat einen bekannten Satz gesagt, den wir kennen, Sprüche 21,1. Da sagt Salomo, König Salomo, sagt, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Und da denke ich mir, wenn ich über den König über die Regierenden spreche, ich kann ja über die reden und so, aber in meiner Hand sind die nicht wie Wasserbecher. Deswegen nehmen wir sie doch und geben sie dem Herrn, also bildlich gesprochen, dass wir wirklich sie Gott anbefehlen, dass wir für sie beten, dass wir beten, dass die Richtigen auch ins Parlament kommen und so weiter. Und da noch eine bekannte Stelle zu diesem Thema, oft gehört, aber ich habe dann doch da nochmal ein Detail gefunden, was mir nicht mehr so geläufig war in meinem Denken, ist 1. Timotheus 2, ab dem ersten Vers. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich habe letzte Woche über dieses Thema gepredigt in Bad Saulgau. Ich soll auch ein paar Leute grüßen, weiß bloß nicht mehr wen und von wem, aber das Grüße auf jeden Fall, das ist genau, ich muss mir nachher nochmal überlegen, wer es war. Und da habe ich dann schon diesen Vers so gelesen, also diese Verse. Achso, ja klar, okay, also da steht, wir sollen für die Obrigkeit beten. Gut, Punkt, Amen, nächster Punkt. Und dann ist mir aber doch was aufgefallen. Weil ja, klar, hier heißt es, bitte, Gebet, Fürbitte, ja, für alle Menschen, für Könige und alle Obrigkeit. Ja, das steht hier. Aber da steht auch ein Wort, da dachte ich, das kennen wir alle in TBL, dieses Wort. Aber ich dachte so, in diesem Kontext, da steht nicht nur Bitte, Gebet und Fürbitte, da heißt es auch noch und Danksagung. Und dann saß ich da so dran und eigentlich ist es gar nicht lustig, aber ich saß dran und habe echt gemerkt, wow, wann habe ich das letzte Mal für meine Regierung gedankt? Wirklich. Also es war, da habe ich mich ertappt gefühlt irgendwie. Weil man ist schnell dabei zu beten, hier und das soll geschehen und da Gerechtigkeit. Aber da habe ich so, wann habe ich eigentlich mal gedankt so für die Regierung? Also auch, fand ich krass. Und so ruhig wie ihr seid, so ruhig war ich auch, als ich das gelesen habe. Ja, und also ich meine, man muss schon sagen, also es gibt vieles, wofür man dankbar sein kann, allein die Infrastruktur. Wenn ich zur Arbeit fahre, ich fahre an mehr Blitzern vorbei als an Schlaglöchern. Also es geht uns gut, ja, in vielen Punkten. Und ich glaube, da dürfen wir auch dankbar sein. Ja, egal, was auch an Dingen passiert, wo ja, die sicherlich auch teilweise nicht in Gottes Willen sind, aber für die Dinge, für die wir dankbar sein können, auch zu danken, auch für unsere Regierung zu danken, dass wir wählen dürfen, dafür zu danken, hey, das ist ein Privileg. Ja, also diese Dankbarkeit auch in diesem Punkt nicht zu vergessen. Und dann natürlich, ja, auch zu beten, natürlich. Zu beten, dass Gottes Wille da geschieht. Im Buch Esther geht es dann weiter, also die haben dann gefastet und so. Und dann treffen sich der Ahasveros, die Esther und der Haman zum Essen. Einmal, zweimal, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum es da zweimal gibt, aber irgendwie sind es halt zwei Abendmahle gewesen, also zweimal und zwei Abendmahl gewesen. Und beim zweiten Abendmahl kommt dann die Wendung der Geschichte in Esther 7, Abvers 2. Da sprach der König zu Esther, auch am zweiten Tag beim Weintrinken: Was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach: Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Ahasveros zur Königin Esther: Wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun, und wo ist er? Und Esther sprach: Der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Also sie haben zu dritten Abendessen gehabt und da hat sie das dann eben so erklärt. Und was ich auch nebenbei wirklich interessant und löblich finde, die Esther wird hier zum zweiten Mal schon in der Geschichte vom König konfrontiert mit dieser Aussage: Was auch immer du dir bitten möchtest, auch bis zur Hälfte des Königreiches, kannst du alles haben. So. Bis zur Hälfte des Königreiches, es wären 63,5 Provinzen, wenn es 127 Provinzen sind, da habe ich mal ausgeredet im Taschenrechner. Aber sie hat nicht gesagt, oh ja, 63,5 Provinzen, da kann ich aber lange Golf spielen. Oder ja, nochmal so einen schnelleren Wagen, also halt mit Pferden war das ja wohl. Irgendwie sowas, sie hätte sich ja alles wünschen können. Aber sie ist fokussiert darauf, was ist der Wille Gottes zum Wohl des Volkes. Und das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Und dann bin ich aber dran und denke mir immer, also den Ahasveros, den verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Der Ahasveros selber, der war damals mit Haman, saßen die am Tisch oder so, haben Handschlag gemacht. Der Ahasveros hat 10.000 Silbertalente in Empfang genommen, um die Juden ausrotten zu lassen. Und jetzt hier sagt er so, oh, wie kann denn sowas nur passieren? Wer macht denn sowas? Und ja, es ist da vom Haman ausgegangen, ja. Aber der Ahasveros hat doch sein Go dazu gegeben. Also, ne, was ist da los? Man könnte es vielleicht in der Richtung auch deuten. Ich glaube nämlich, dass es keine unwichtigen Details gibt in der Bibel. Das ist eine Frage. Eine Meldung. Ja. Ja. Richtig. Sehr gut, sehr richtig. Ich frage mich aber in diesem Kontext eben auch, weil genau, er wusste nicht, dass Esther Jüdin ist. Genau, das hast du sehr richtig gesagt und das freut mich außerdem, dass dein Bibelwissen da ist. So muss das sein. Aber ich frage mich halt so, hat der Ahasveros in dieser Zeit mehrere Völker ausgerottet oder warum fragt er so, weil er so fragt, wer macht denn sowas? Hatte er dann mehrere Kontexte, wo er gesagt hat, wir rotten die aus? Das ist so für mich ein bisschen die Frage. Aber genau, du hast vollkommen recht, er wusste nicht, dass seine eigene Frau zu diesem Volk gehört, wo also zum Volk der Juden. Und das offenbart sich jetzt hier. Und ich glaube, ein Ding, warum auch der Ahasveros damals ist so, ohne groß nachzudenken, gemacht hat oder mit dem Haman da die Hand eingeschlagen hat. Das lesen wir das ist was, wovor Mose gewarnt hat, in Deuteronomium 16, 19, über Amtleute, Oberste und Richter ist diese Anweisung. Da heißt es, du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch die Personen nicht ansehen. Und dann heißt es, keine Geschenke nehmen, denn Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die Sache der Gerechten. Und so glaube ich, dass der Ahasveros hat halt die 10.000 Silbertalente gesehen und dachte so, okay, mach mal. Da war er einfach, hat er seine Augen mit Geldscheinen zugedeckt. Und ich sage das nicht, um irgendwelche, keine Ahnung, Theorien oder Missstände anzusprechen, sondern dass wir es wissen zu beten. Also zu beten, dass auch Regierende davor bewahrt werden, vor dieser Versuchung, vor auch ja, diesen Dingen. Dass sowas gar nicht erst geschieht. Und das Wunderbare finde ich dann aber, dass jetzt wo es ihm offenbart wird und er eben die Erkenntnis bekommt, hey, seine eigene Frau ist also in diesem Volk anwesend oder von diesem Volk und so weiter, da hat dieser Ahasveros hat so einen Ahasveros-Moment. Ja. Weil er merkt so, wow, das, was dieses Gesetz ist, das ist nicht gut. Merkt er. Können wir so nicht machen. Und es war zwar ein unwiderrufliches Gesetz, aber dann hat er ein Gegengesetz, wurde dann erlassen, dass die Juden sich rächen durften an den Feinden. Und dann wurde das gelöst, sage ich mal, auf alttestamentliche Weise, weil 75.811 Menschen, die Feinde der Juden, dann gestorben sind oder sich an ihnen gerecht wurde dann, eben Altes Testament, muss man dazu sagen. Aber interessant finde ich, dass in diesem Kontext dann auch steht, Esther 8, Vers 17, viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Ist irgendwo auch verständlich, die haben gemerkt, oh, die Juden dürfen sich jetzt an uns rächen und sind dann aus Angst auch Juden geworden. Das ist alles andere als das, was Gott sich plant, wie Leute zum Glauben oder zu seinem Volk kommen oder wie. Aber ich sehe darin ein Geheimnis hier im Alten Testament für uns heute im Neuen Testament, dass ich sage, nicht aus Furcht vor Menschen oder gar um sein eigenes Leben zu fürchten, keinesfalls in dieser Richtung, aber dass Menschen, dass es heißen darf, ich übersetze es mal in jetzige Zeit, spreche ich das aus über unser Land, dass aus allen Völkern des Landes Menschen Christen werden, aus Gottesfurcht. So. Also dass Menschen, wie wir es vorher gelesen haben, in dem 2. Timotheus, wir beten ja für die Obrigkeit nicht einfach so, sondern wir beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum soll es am Ende vom Tag gehen. Also wenn ich für die Obrigkeit bete, dann bete ich da nicht, dass genau die und die Steuern, die ich gern nicht zahlen möchte, dass da ein Erlass ist und dass die Schnellstraße, auf der ich mit meinem Cabrio fahren will, dass die endlich ausgebaut wird. Das ist nicht so relevant, sondern ich bete, dass der Wille Gottes geschieht, damit sich in unserem Land die Türen öffnen für Gottes Plan, dass sich in unserem Land die Haushalte anfüllen mit Bibeln, mit dem Evangelium, dass Menschen berührt werden, dass alles dafür einfach möglich ist, ja, dass wir da nicht irgendwie angefangen werden, eingeschränkt zu werden in dem, sondern im Gegenteil, dass es mehr Möglichkeiten gibt und dass die Regierung Gottes, Regierung Gesetze erlässt, die in Gottes Willen sind und so. Also, dass sich das ändert nach was Gott eben auf dem Herzen liegt. Und um die anderen Dinge wird er sich, um die Kleinigkeiten mit Steuern und so, das wird er sich auch drum kümmern. Der Fokus soll aber liegen, dass der Herr mehr Raum bekommt in unserem Land. Und deswegen möchte ich uns dazu ermutigen, also um das auch nochmal zu wiederholen, auch dankbar zu sein für die Regierung, für Dinge, die auch gut sind in unserem Land, für beispielsweise die Möglichkeit zu wählen, ja, dass wir da auch Gott Dank sagen und dass wir dann natürlich für sie beten. Ja, dass wir beten auch konkret, dass jetzt in dieser Zeit, dass die richtigen von Gott gewählten, auch vom Volk gewählt werden, dass Leute wie Mordechai, so Mordechai, sage ich mal, Einfluss bekommen, weil über den Mordechai, über ihn heißt es am Ende vom Buch Esther, der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil, das ist der letzte Vers im Buch Esther, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechtes redete. Und das finde ich gut. Also das Beste seines Volkes suchen, Wohl seines ganzen Geschlechtes reden, das wünsche ich mir doch auch von unsere Regierung. Und deswegen, dass wir da nicht keinesfalls meckern oder so, im Gegenteil, dass wir es einfach im Gebet vor Gott bringen, dass er selber auch Einfluss bekommt auf die Regierenden, ob direkt, ob durchs Umfeld, er weiß, wie er die Menschen erreicht und dass Veränderung geschieht in Gottes Sinn, in Gottes Wille. Und dass unser Land deswegen ein Land ist, in dem ja, wir ein stilles und ruhiges Leben führen können, was im Endeffekt dazu führt, dass viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, viele Menschen gerettet werden. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich darüber eine halbe Stunde, ein bisschen länger schon rede, dass wir beten sollen für die Obrigkeit, dann wäre es ein bisschen bescheuert, wenn ich jetzt einfach Amen sage und sage, dann bete dann daheim. Das gibt ja keinen Sinn. Ne? Und deswegen würde ich gerne mit euch beten, auch jetzt für die Obrigkeit. Also ihr sollt natürlich trotzdem auch weiter daheim beten und so, aber wir möchten uns jetzt zusammen schließen dafür und ich würde es gerne auch so machen, dass ich starte einfach von hier vorne und dann, dass diejenigen, die es möchten, sich auch laut anschließen, dass wir zusammen dann auch einen Amen dazu geben können, dass wir zusammen einfach beten für die Regierung, sie segnen, die Umstände einfach unseres Landes vor den Herrn bringen, weil er ist Herrscher, er ist König und dass wir es ihm hinlegen, genau.